beginne, möchte ich noch einmal an Manuel erinnern und an etwas, was er bereitgestellt hat. Also für die Jüngeren unter uns liegen draußen auf dem runden Tisch immer noch diese Predigtbegleitblätter, die ihr euch holen könnt und mit denen ihr nach der Predigt arbeiten könnt. Wir fahren fort in unserer Betrachtung des ersten Buches Mose. Und wir sind im Kapitel 35 beim Vers 16 angekommen. Unser heutiger Text beinhaltet die Verse 16 bis 29. Aber um des Anschlusses willen beginne ich bei Vers 9 zu lesen. 1. Mose 35, Vers 9. Und Gott erschien dem Jakob noch einmal, als er aus Paddan Aram kam, und segnete ihn. Und Gott sprach zu ihm: Dein Name ist Jakob. Dein Name soll nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel soll dein Name sein. So gab er ihm den Namen Israel. Und Gott sprach zu ihm: Ich bin Gott, der Allmächtige. Sei fruchtbar und mehre dich. Eine Nation und eine Schar von Nationen soll aus dir entstehen und Könige sollen aus deinen Lenden hervorkommen. Und das Land, das ich Abraham und Isaak gegeben habe, dir will ich es geben und deine Nachkommen nach dir will ich das Land geben. Und Gott fuhr von ihm auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete einen Gedenkstein auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte, ein Denkmal aus Stein, und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. Und sie brachen von Bethel auf, und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata zu kommen, da gebar Rahel, und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. Und es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem Gebären, da sagte die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, denn auch der wird dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben, da gab sie ihm den Namen Benoni, sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grab einen Gedenkstein auf, das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Und Israel brach auf und schlug sein Zelt auf jenseits von Migdal-Eder. Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, ging Ruben hin und lag bei Billa, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel hörte es. Die Söhne Jakobs waren 12. Die Söhne Leas, Ruben, der Erstgeborene Jakobs, und Simeon, Levi, Juda, Issachar und Sebulon. Die Söhne Rahels, Josef und Benjamin. Die Söhne Billas, der Magd Rahels, Dan und Naphtali. Und die Söhne Silpas, der Magd Leas, Gad und Asser. Das sind die Söhne Jakobs, die ihm in Paddan Aram geboren wurden. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kiriat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak sich als Fremde aufgehalten hatten. Und die Tage Isaaks waren 180 Jahre. Und Isaak verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Um nicht den Anschluss zu verpassen, müssen wir noch einmal 2 Schritte zurückgehen. Es geht um den Glaubensgehorsam. Glaubensgehorsam ist immer mit neuen und tieferen Gottesoffenbarungen verbunden. Der Ort dieser offenbarenden Begegnung ist Bethel. Hier empfangen wir neue Mitteilungen. Jakobs war zweimal in Bethel und empfang neue Mitteilungen. Und wir empfangen in der heutigen Zeit in Bethel, in unserem Bethel, neue Mitteilungen. Weißt du noch, wo das gewesen ist? Dein Bethel? Bist du schon dahin zurückgegangen? Hier in Bethel führen Beugung und Reinigung zur Heiligung. Diese wiederum ruft ein neues Reden Gottes hervor. Er will sich mitteilen. Er will Einsicht in seine Pläne und seine Heilsgedanken geben. Nur zu gern lässt er uns in sein liebendes Herz schauen, damit unser Vertrauen wächst und in eine vertiefte Gemeinschaft mündet. Jakob braucht eine Ermutigung, eine erweiterte Schau der Zusagen Gottes. Wie oft brauchen auch wir das? Deshalb meine Empfehlung an euch, mal wieder zurück zu eurem Bethel. Wie wichtig diese Begegnung in Bethel ist, unterstreicht auch der dreimalige Hinweis auf den Ort, wo er mit ihm geredet hat. Den Ort, wo Gott mit Jakob redete. Bethel, das Haus Gottes, dem man nur mit gereinigtem Herzen nahen kann, das ist die Stätte vermehrten Segens. Hier erneuert Gott seine Verheißungen. Diese Begegnung hat heilsgeschichtliche Bedeutung. Der Prophet Hosea sieht später in dem Zuspruch das Reden Gottes zu seinem Volk Israel. In Hosea 12, Vers 5 schreibt er, zu Bethel fand er ihn und daselbst redete er zu uns. Daher finden wir in diesem Geschehen einen prophetischen Hinweis auf das Volk der Juden. Wie Jakob und seine Familie hier Erneuerung erfahren und zu großen Segnungen gelangen, so wird auch dieses Volk, das einst den Messias kreuzigte und rief, sein Blut komme über uns und unsere Kinder, durch tiefe Buße und Reinigung zur neuen Begegnung mit Jesus Christus gelangen. Das Reden Gottes wird dann die Erfüllung der Verheißungen Jakobs beinhalten. Das Volk wird dann Mitträger dieser Verheißungen, denn in dem Samen des Herrn Jesus werden alle Geschlechter der Erde gesegnet. Diese Botschaft von ihrem Messias und König wird das Volk verkünden bis an die Enden der Erde. Vorher aber muss Gott noch hart mit ihnen reden, zum Beispiel in der großen Trübsal, bis es endlich zu einer Volksbuße kommt. Als Tröster wendet sich Gott mit den Worten zu Jakob, die ihm seine Namensänderung vorstellen. Was für eine Gnade liegt auch in diesem Hinweis. Gott hat keineswegs den Kampf, der zur Umbenennung Jakobs führte, vergessen. Doch in den vergangenen Tagen seit diesem Zeitpunkt wurde allzu oft der alte Jakob wieder sichtbar. Da nun aber alles geordnet ist, kann Gott ihm versichern, du sollst dennoch Israel, Gotteskämpfer, heißen. Was für eine Treue spricht aus diesen Worten. Gott weiß, dass sein Knecht Jakob diese Ermutigung nötig hat. Das Vorgefallene war so belastend, dass Jakob tief darunter lag. Mit seinen Trostworten will Gott Jakob aber sagen, schaue nicht auf dich, sondern schaue auf mich. Bleibe nicht bei deinem Versagen stehen, sondern wage es mit mir, in meiner Kraft bist du ein Überwinder, ein Gotteskämpfer. In den Versen 13 bis 15 von Kapitel 35 haben wir gelesen, und Gott fuhr von ihm auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte. Und Jakob richtete einen Gedenkstein auf an dem Ort, an dem er mit ihm geredet hatte, ein Denkmal aus Stein und spendete darauf ein Trankopfer und goss Öl darauf. Und Jakob gab dem Ort, wo Gott mit ihm geredet hatte, den Namen Bethel. die Zusicherung des Segens. Verbunden mit den herrlichen Verheißungen sollen den Pilger Jakob aufrichten. Vor mehr als 20 Jahren, als er noch auf der Flucht vor Esau war, hatte Gott ihm diese Zusagen mit auf den Weg gegeben. Jetzt hört Jakob alles neu bei seiner Rückkehr. Bethel, der Ausgangspunkt, ist nun die Stätte neuer Begegnung geworden, die ihn aufrichtet und im Glauben stärkt. Die Absicht Gottes hat in Bethel ihr Ziel erreicht. Erreicht er sein Ziel dort auch mit uns, mit dir und mit mir? Mit neuem Mut beseelt richtet Jakob ein Denkmal auf, das er mit Öl begießt. Es ist der Altar des Dankenden. Als Flüchtling hat er hier gelegen und den Stein des Erinnerns aufgerichtet. Im Rückblick darf er Gottes Güte und Huld bewundern. Und für die Zukunft besitzt er erneut seine Zusagen. Ihm bleibt nur Staunen, Dank und Anbetung. Das geziemte auch uns. Gott will uns als Leser seines unverbrüchlichen Wortes in dieser Handlung zeigen, dass alle Zusagen stets neu genommen werden müssen. Auf einer einmaligen Begegnung darf man nicht ausruhen. Der Glaube kann sich nicht auf das Gestrige stützen, sondern er muss heute alles neu erleben. Die Bekehrung ist immer nur der Anfang eines neuen Lebens mit dem Herrn Jesus Christus. Mit ihr beginnt das geistliche Wachstum. Und nur im ständigen Nahen, im ständigen Nehmen der Zusagen wird der Glaube stärker. Gott reicht da, der Glaube nimmt. Und die Erfahrungen helfen zu einem normalen Wachstum in der Gnade. Die Werke des Glaubens zeigen ja erst, dass aus dem Überlister, aus dem Betrüger Jakob in Wahrheit ein Gotteskämpfer geworden ist. Der Name allein macht es nicht, sondern in den Anfechtungen und Erschütterungen des Alltags erweist sich erst die Echtheit der Lebensverbindung. Bekehrung und Heilsgewissheit dürfen nie zu einem Ruhekissen werden. Ständige Zwiesprache mit Gott im Gebet und im Lesen seines Wortes führen erst in ein vertieftes Glaubensleben. Aber dieses Glaubensleben ist kein Wandeln auf Rosen. Im Glaubensgehorsam geht es über Höhen und durch Tiefen. Alles, was uns begegnet, will Gott zu unserem Besten mitwirken lassen. Ein Gärtner weiß sehr genau, wo er das Messer ansetzen muss. Er kennt die wilden Triebe, die fort müssen. Was dem Fruchtbringen im Weg steht, muss weichen. Auf uns Heutige angewandt, ist solches Handeln Gottes mit Schmerz verbunden. Deshalb bäumt sich unsere Natur dagegen auf. Nur aus einer echten Glaubenshaltung heraus können wir dazu Ja sagen. Denn das alles geschieht letztlich aus Liebe des Vaters zu seinem Kinde. Und dabei verfolgt er nur ein einziges Ziel. Wir sollen seiner Heiligkeit teilhaftig werden. Denn nur die, die in den Leiden geübt sind, tragen die schöne Frucht der Gerechtigkeit. Kommen wir zu unserem heutigen Text. Vers 16. Und sie brachen von Bethel auf, und es war noch eine Strecke Landes, um nach Ephrata zu kommen. Da gebar Rahel, und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären. Und es geschah, als sie es schwer hatte mit ihrem Gebären, da sagte die Hebamme zu ihr: Fürchte dich nicht, denn auch der wird dir ein Sohn. Und es geschah, als ihre Seele ausging, denn sie musste sterben, da gab sie ihm den Namen Benoni. Sein Vater aber nannte ihn Benjamin. Und Rahel starb und wurde begraben am Weg nach Ephrata, das ist Bethlehem. Und Jakob richtete über ihrem Grab einen Gedenkstein auf. Das ist das Grabmal Rahels bis auf jenen Tag. Beim Aufbruch aus Bethel steht Rahel vor einer Geburt. Diese Reise ist für eine hochschwangere Frau mit großer Beschwerlichkeit und Mühe verbunden. Und noch ist Ephrata nicht erreicht, da überfallen sie die Wehen. Eine schwere Prüfung bricht über Jakob herein und auch über sein Haus. Die Geburt ist nicht normal und mit furchtbarer Not und großen Schmerzen verbunden. Die zweimalige Einlassung der Worte, und sie hatte es schwer mit ihrem Gebären, lassen uns ein wenig von der Angst ahnen, die Rahel in sich spürte. Noch klarer wird dies bei der Nachricht der Hebamme, die der sehr geschwächten Rahel zuflüsterte: Fürchte dich nicht, denn auch dieser ist dir ein Sohn. Bei einer normalen Geburt wäre diese Nachricht ein Grund zum Danken und Freuen gewesen, zum Jubeln geradezu. Doch nun kann die Sterbende nur noch hauchen. Er soll Benoni heißen. Sohn meiner Not, Sohn meiner Angst, Sohn meines Schmerzes. So starb die geliebte Rahel vor Bethlehem, und zwar in der Blüte der Jahre. Dort begrub man sie am Weg nach Ephrata. Was für ein Schmerz für Jakob. Er muss die hergeben, die er sich unter so großen Opfern erworben hat. Er ahnt noch nicht, dass dies nur der Anfang einer neuen Kette von Leid ist, von Leid und Prüfung. Deshalb habe ich dieser Predigt die Überschrift gegeben: Erneutes Leid und kein Ende. Gott muss Jakob all das wieder nehmen, was er sich im jugendlichen Überschwang, im jugendlichen Drang und Eigenwillen, in der Selbstüberschätzung selbst genommen hat. Ob Rahel neben ihrer persönlichen Not bei der Geburt auch durch den Namen Benoni eine prophetische Andeutung machen muss? Das war ja der Sohn, um den sich später das ganze Leid Jakobs zusammenballte. Nicht nur Rahel musste er loslassen, sondern auch beide Söhne, die sie ihm gebar. Josef wurde ihm genommen und verkauft, und den Jüngsten musste er nach langem Wehren endlich doch mit nach Ägypten ziehen lassen. Sobald er aber alles losließ, brach der volle Segen Gottes über ihn herein. Erst dann wurde auch sein Lebensabend friedevoll. Gott nimmt uns nie etwas, um uns zu schaden oder um uns weh zu tun. Er tut es nur, um uns Größeres mit seinem Segen Verbundenes zu schenken. Wie schade, dass sich unsere Natur so oft gegen Gottes Absichten wehrt. Trotz aller Liebe zu Rahel und der Größe seines Abschiedsschmerzes erkennt Jakob den Namen, den sie dem Neugeborenen gibt, nicht an. In diesem Namen drückte Rahel ihre Empfindungen aus. Jakob hingegen scheint in dieser Stunde, trotz aller Empfindungen, auf einer gewissen Glaubenshöhe zu stehen. Der Besitz aller Zusagen Gottes lässt ihn in die Zukunft blicken. Not, Schmerz und Angst sind nicht das Letzte. Das alles gehört zur Pilgerreise. Wie schon Abraham, so sieht gewiss auch Jakob die Stadt, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Dieses herrliche Kampfziel. Und an den Toren dieser Stadt kann unmöglich Benoni stehen. Darum die Vollmacht, wenn er spricht: Benjamin soll er heißen. Sohn meiner Rechten, Sohn meines Glückes. Der Glaube sieht die Zukunft, Über den schweren Wolken scheint die Sonne. Das Ende der Wege und des Handelns Gottes ist immer Glückseligkeit und Herrlichkeit. Wie schön und gut wäre es, wenn uns doch immer dieser Anblick gegenwärtig wäre. Wie gesegnet würde dann unser Leben sein. Wie gern bleiben wir hingegen bei unserem Schmerz und Verlust stehen und verzehren uns in Selbstmitleid. So natürlich Tränen auch sind. Die Bibel spricht ja oft von unserem Seufzen und Weinen. So natürlich sind auch unser Aufbegehren und das sich Vergraben in Schmerz und Gram. Der Trost Gottes fließt aber nur denen ins bange Herz, die versuchen, wenn auch mit tränenden Augen, zu sagen, ja, Vater, also war es wohlgefällig vor dir. Wie heilsam und tröstend, wie gesegnet wäre es für uns und unsere Umgebung, wenn wir uns zu dem Gebet durchringen könnten, das die Liederdichterin Eva von Thiele Winkler aufgeschrieben hat. Herr, gib mir, was mich führt zu dir. Herr, nimm mir, was mich trennt von dir. Herr, nimm mir und gib mich ganz zu eigen dir. Der Glaube schaut stets hinter dem Kreuz und der Not das Glück und die Seligkeit. Die Natur beschäftigt sich mit der Nähe, Mühe des Alltags und sieht mit Angst das Entschwinden des mit so viel Entbehrungen aufgebauten Lebensglücks. 14 Jahre hat Jakob arbeiten müssen, ehe er Rahel bekam, jene Frau, die er mit leidenschaftlicher Liebe liebte. Vor Bethlehem gebar sie den Sohn des Glücks und starb dabei. Gut 1500 Jahre später findet eine andere Niederkunft statt. Wieder in dem kleinen Ort Bethlehem. Der wirkliche Sohn des Glücks, Jesus Christus, wird geboren. Der Glücksbringer, der Retter, der wirkliche Same Jakobs. In dem gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Sein Same wird sein wie die Sterne des Himmels, wie der Sand am Ufer des Meeres, wie der Staub der Erde. Er, der Sohn des wahren, des ewigen Glücks, wird bald seine Geliebten, diese Glückseligen, zur vollen Glückseligkeit führen. Doch wieder erfährt Jakob neues Leid. Wir lesen in unserem Text die Verse 21, 22 und 27 bis 29. Und Israel brach auf und schlug sein Zelt auf jenseits von Migdal-Eder. Und es geschah, als Israel in jenem Land wohnte, ging Ruben hin und lag bei Billa, der Nebenfrau seines Vaters. Und Israel hörte es. Und Jakob kam zu seinem Vater Isaak nach Mamre, nach Kirjat Arba, das ist Hebron, wo Abraham und Isaak sich als Fremde aufgehalten hatten. Und die Tage Isaaks waren 180 Jahre. Und Isaak verschied und starb und wurde versammelt zu seinen Völkern, alt und der Tage satt. Und seine Söhne Esau und Jakob begruben ihn. Gottes Erziehungswege gehen weiter. Begreifen kann sie nur der Glaube. Die Natur wehrt sich. Warum diese Prüfung? Weshalb oder wieso trifft das mich? Wozu dient das alles? Wir benutzen gern diese Frageworte wie ein Synonym, wie ein Wort gleicher Bedeutung. Aber das sind sie nicht. Deshalb dürfen wir sie auch nicht so gebrauchen. Auf die Frage warum antwortet stets ein begründendes Um. Auf die Frage weshalb oder wieso antwortet stets ein hinweisendes Weil. Und auf die Frage, wozu, antwortet stets ein erklärendes Damit. Zurück zur Natur. Sie kennt kein Wozu oder Wieso, sondern hadert immer mit einem Warum. Gottes Wege sind ihr Rätsel, sind ihr völlig schleierhaft. Das Wort unseres Herrn Jesus, hernach aber wirst du es verstehen, soll das kindliche Vertrauen stärken. Alles, was uns begegnet, muss uns helfen, tiefere Selbsterkenntnis und restloses, unbedingtes Vertrauen zu erlangen. Gleich, ob es sich um Kummer, Tränen, Not und Angst handelt oder das Verhalten und die Sünden unserer Kinder. Gerade in unseren Kindern hält uns Gott oft den Spiegel vor und manches, was uns selbst noch nicht bewusst war, wird uns in dieser heilsamen Lektion deutlich. Meine Frau hat immer zu mir gesagt, die ganze Erziehung hat überhaupt keinen Zweck. Die Kinder machen uns doch alles nach. Bei Jakob reißt das Thema Leid nicht ab. Kaum ist eine Not überstanden, da bricht auch schon eine neue Prüfung über ihn herein. Wenn auch manches davon sein Verschulden ist, so steht doch Gott mit seiner weisen Erziehung hinter dem Geschehen. Oft fällt es schwer, in der geballten Anhäufung der Schläge das Motiv der Liebe Gottes zu begreifen. In der Rückschau finden wir seinen schweren Tiefgang durch Schmerz, Angst und Enttäuschung. Fassen wir doch einmal zusammen. In Todesgefahr flieht er aus dem Elternhaus. Bei Laban wird er um Frau und Lohn betrogen. Seine besten Jahre verbringt er in der Fremde als ein Knecht. Dann kommt der Wegzug und damit die Angst vor Laban und Esau. In Sichem entehrt man seine Tochter. Und seine beiden Söhne, Simeon und Levi, werden zu Mördern. Kaum ist er der Gefahr der Rache der umliegenden Städte entronnen, stirbt die Amme seiner Mutter. Dann Rahel bei der Geburt seines Jüngsten. Er zieht ein Stück weiter und muss die schmerzliche Nachricht hören, dass sein Erstgeborener zum Ehebrecher und Blutschänder geworden ist. Anschließend stirbt sein Vater Isaak. Dann wird sein Sohn Juda zum Hurer. Und die ganze Geschichte mündet in die leidvolle Darstellung des Lebens seines Sohnes Josef. Auch in dessen Leben gehen die Prüfungen weiter. Schlag auf Schlag erfolgt. Josef wird verkauft. Simeon muss, nachdem Josefs andere Brüder freigelassen wurden, so lange ins Gefängnis, bis Jakob endlich gewillt ist, auch seinen Benjamin freizugeben und mit nach Ägypten zu schicken. Eine Prüfung folgt der anderen. Wer kann das ertragen? Aber das alles ist die Frucht seiner eigenen, ursprünglichen, eigenwilligen Saat. Nachdem Jakob das Denkmal aufgerichtet hat, diesen stummen Zeugen seines Schmerzes, verlässt er das Grab der geliebten Rahel und zieht weiter nach Migdal-Heda, dem Herdenturm. Hier nahe Jerusalem trifft ihn der vorerwähnte schwere Schlag. Ruben hat sich Billa, die Mutter von Dan und Naphtali, genommen und ist zum Ehebrecher geworden. Diese Tat ist besonders abscheulich, weil der Erstgeborene dies in der Abwesenheit des Vaters tat, als er die Verantwortung für die Brüder und für die Ehre des Hauses hatte. Billa war also zur Zeit dieses Vorfalls seine Schutzbefohlene. Eigentlich bekam immer der Erstgeborene ein doppeltes Erbteil. Ihm gehörte bei der Abwesenheit des Vaters die Herrschaft und die Priesterwürde im Haus. Das alles verlor Ruben durch den Rausch eines Augenblicks. In 1. Mose 49, Vers 4 lesen wir, als Jakob Ruben segnet: Du bist über Gewalt wie das Wasser, du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. du hast es entweiht. Das doppelte Erbteil ging auf die Söhne Josefs über. Die Priesterwürde auf Levi und die Herrschaft auf Juda. Wie ernst ist das? Erinnern wir uns an die mahnenden Worte aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13, Vers 4. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Dieses Laster der Blutschande muss auch Paulus in 1. Korinther 5 schwer rügen und den Täter mit dem Ausschluss aus der Gemeinde belegen. Welch eine unheimliche Macht ist doch die Sünde der Fleischeslust. Wir können wohl verstehen, dass uns Gottes Wort immer wieder davor warnt. Besonders in unseren heutigen Tagen ist die Gefahr riesengroß. Denn man macht diese schreckliche Sünde salonfähig. Man rühmt sich dieser Dinge geradezu. Und wer die meisten Ehescheidungen hat, kommt als Held in die öffentlichen Medien. Das ist wahrlich ein todsicheres Zeichen der angebrochenen Endzeit. Alle bisherigen Weltreiche und Kulturen sind an diesen Lasten dunkler Triebe des Menschen zugrunde gegangen. In dieser Sache möchte ich besonders unsere Jugend ansprechen. Sie ist besonders gefährdet, weil diese Sünde in den Massenmedien vorpraktiziert wird. Der moralische Tiefstand um uns her sollte uns zur größten Wachsamkeit aufrufen. Auf dem Gebiet ungezügelter Sexualität hat der Feind das größte Einfallstor. Wer aber den Lüsten entfliehen will, der binde sich so fest wie möglich an den Herrn und an sein Wort. Im Psalm 119, Vers 9 lesen wir, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein? Indem er sich bewahrt oder auf der Hut ist, nach deinem Wort. Die Tiefe des Schmerzes Jakobs wird wieder in dem Schweigen deutlich, das uns die Bibel in wenigen Worten vorstellt. Und Israel hörte es. Sein Leid war so groß, die Tat so furchtbar, dass es Jakob die Sprache verschlug. Er sah in dieser Kränkung, in dieser Schuld des Sohnes, Entscheidungen fallen, die in die Jahrtausende gehen. Bei Ruben sind die Zukunftsverheißungen Abrahams verspielt, von den Segnungen entblößt und unter dem Fluch der Tat stehend, verliert er die Vorrechte des Erstgeborenen für alle kommenden Geschlechter. Wie viele haben schon, indem sie der Fleischeslust unterlagen, Kindern und Kindeskindern geschadet, indem sie die Weichen des Lebens völlig falsch stellten. Mit der Geburt Benjamins ist die Zwölfzahl der Söhne Jakobs erreicht. Es folgt die Aufzählung der Söhne. Sie beginnt mit den drei Ältesten, die uns so bekannt geworden sind. Wie viel Leid haben sie über die Familie gebracht? Die Reihe schließt mit dem Jüngsten, dessen Geburt die Mutter das Leben kostete. In dieser Aufzählung ist noch nichts von Zukunftssegen und von Hoffnungen zu hören. Alles steht noch unter Leid und Schmerz. Aber das Tränenkapitel ist noch nicht zu Ende. Neues Leid kommt auf Jakob zu. Sein Vater Isaak stirbt. Von Jakobs Begegnung mit ihm nach so vielen Jahren wird uns nichts berichtet. Es hat dem Heiligen Geist gefallen, darüber zu schweigen. Warum? Wir können es nicht erraten. Demgegenüber wird später das Wiedersehen Jakobs mit Josef ausführlich berichtet. Doch hier in unserem Kapitel finden wir wieder nur Leid, Tod und Begräbnis. Mit der Rückkehr Jakobs ins Vaterhaus schließt sich der Kreis. Als Flüchtling verließ er den Vater, als ein vom Leid gebeugter kehrt er zurück. Seine Mutter ist längst gestorben. Und sein Vater verlässt als 180-Jähriger, alt und der Tage satt, diese Erde. Er wurde versammelt zu seinen Völkern an den Ort, wo es keinen Kampf, kein Leid und keine Tränen mehr gibt. Die einst feindlichen und inzwischen ausgesöhnten Brüder begraben den Vater in großer Einmütigkeit. Mit dem Tode und dem Begräbnis Isaaks schließt das Kapitel des umherziehenden Patriarchen, dessen Vergangenheit mit Enttäuschungen, Kampf und Leid angeführt war. Auf der anderen Seite war es reich an Erfahrungen der Güte, Gnade und der Durchhilfe Gottes. Was nun im kommenden Kapitel folgt, ist eine Aufzeichnung der Nachkommen Esaus und der Fürsten, die seine Nachkommenschaft bilden. Es ist offenbar Gottes Absicht, uns immer zwei Linien aufzuzeigen. Man kann sie die Heilsgeschichte einerseits und die Weltgeschichte andererseits nennen. Der Berufung Abrahams geht die Erzählung vom Turmbau zu Babel voraus. Der folgt dann vor der Heilslinie Abrahams ein Aufriss des Stammbaums der edomitischen Völker. Doch während Gott die Völkergeschichte nur kurz erwähnt, wird die Heilsgeschichte ausführlich berichtet. Für die Aufzeichnung der Völkergeschichte braucht Gott ein Kapitel. Die Heilsgeschichte füllt 10 Bücher. Wir erkennen heute im Rückblick, Gottes Berufung bindet sich nicht an Blut und Rasse, sondern an Glauben und Gehorsam. So konnte Paulus im Galaterbrief Kapitel 3, Vers 29 schreiben: Wenn ihr aber des Christus seid, so seid ihr damit Abrahams Nachkommenschaft und nach der Verheißung Erben. Die Jakobsgeschichte mündet nun in die Josefsgeschichte ein oder geht in ihr weiter. Zunächst vollzieht sich sein Leben unter weiterem Leid und Prüfungen. Das zeigt uns, dass ein Mann Gottes durchaus nicht auf jeden Fall ein nach außen glückliches Leben führen kann. Erst um den Lebensabend wird es Licht bei dem Schwergeprüften. In der Gemeinschaft mit Josef, dem Wiedergefundenen, enden seine Tage in seligem Frieden. So macht Gott Welt- und Heilsgeschichte. Alle Fäden hält er in seiner starken Hand, bis dann die Heilsgeschichte in dem zur Vollendung kommt, in dem alle Verheißungen Gottes Ja und Amen sind. Es ist Jesus Christus, der Retter und Heiland der Welt. Lasst uns beten. Wir stehen dazu auf. Lieber Papa im Himmel, wir danken dir für dein Wort und dass du uns so ehrlich und aufrichtig und wahrhaftig all dies berichtest, was mit deinem Plan geschehen ist, geschieht und geschehen wird. Wir danken dir, dass du bei der Beschreibung deiner Knechte kein Blatt vor den Mund nimmst, dass du nicht beschönigst, dass du uns zeigst, wie sie wirklich sind, damit wir daran erkennen, wie wir wirklich sind, damit wir unsere Schuld erkennen und zu dir, der du deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, auf die Erde geschickt hast, um für uns zu sühnen, dass wir uns dir nähern und dass wir im Glauben darauf vertrauen, dass wir deine Kinder sind und in Ewigkeit bei dir sein werden. Wir loben und preisen dich dafür und bitten dich, gib du uns für dein Wort, für jedes Einzelne darin, ein offenes Herz und ja, eine Bereitschaft, nicht nur zu hören, sondern zu tun, was du uns sagst. Amen.